Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Gauck hat bei einem Besuch in Bautzen für einen offenen Dialog und Toleranz in der Flüchtlingspolitik geworben. In der sächsischen Stadt brannte vor knapp 3 Wochen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Schaulustige klatschten Beifall, einige behinderten auch die Löscharbeiten. Gauck betonte, Demokratie erfordere Kompromissbereitschaft und Geduld. Hass und Hetze gehörten nicht dazu.
Draußen Volksverräterrufe, drinnen Applaus für den Bundespräsidenten. Der erste Mann im Staat stellt sich der Diskussion. Eingeladen sind Handwerker, Journalisten, aber auch Asylkritiker. Und so wird auch kritisiert.
Wenn ich jetzt nicht unbedingt auf dem Willkommenstrip bin, ja, dann bin ich so halt nie und dann bitte ich das auch zu akzeptieren.
Die Art und Weise, wie die Bevölkerung mit neuen Standorten für Asylheim konfrontiert wird, die finden wir überdenkenswert.
Gauck hört nachdenklich zu, will eine ehrliche Diskussion. Dass aber Brandsätze fliegen, könne man nicht akzeptieren. Eine Anspielung auf diese Bilder. Noch sind Täter, die eine geplante Asylbewerberunterkunft in Bautzen anzündeten, nicht ermittelt. Auch das Motiv steht nicht fest, jedoch Schaulustige applaudierten. Nur im Gespräch, so wirbt Gauck, ließen sich Konflikte lösen.
Und deshalb brauchen wir Begegnung. Und diese Begegnung darf ruhig auch mal im Streit enden. Wenn denn der Streit so etwas ist wie eine geregelte und geordnete demokratische Debatte. Und das ist etwas anderes, wenn wir miteinander reden, als wenn wir uns in unserem Kämmerlein hinter unseren Computer setzen und etwas zusammenposten, was möglichst gehässig und möglichst auffallend ist.
Nach 90 Minuten viel Zustimmung, aber auch Skepsis.
Wie soll ich mich einmischen, wenn es nie gehört wird? Und von daher... Ich kann zwar hier sagen, was mir nicht passt, aber was wird sich dadurch ändern?
Die ganz praktische Antwort lieferte der Bundespräsident: Wählen gehen. Eine Möglichkeit in der Demokratie, Einfluss zu nehmen.
Die Flüchtlingspolitik hat auch den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt bestimmt. Dort wählen die Bürger am Sonntag, ebenso wie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, einen neuen Landtag. In Magdeburg regiert derzeit die CDU von Ministerpräsident Haseloff in einer großen Koalition mit der SPD. Ob es für eine Fortsetzung von Schwarz-Rot reicht, ist nach letzten Umfragen noch offen.
Rainer Haseloff scheint kurz vor der Wahl unangefochten. Seine CDU liegt Umfragen zufolge mit 32% klar vorn. Zum Endspurt stärkt ihm die Kanzlerin noch mal den Rücken, obwohl er im Wahlkampf auf Distanz zu ihr gegangen war. Als einer der Ersten forderte er Flüchtlingsobergrenzen, auch aus Sorge, dass zu viele eigene Wähler zur AfD wechseln könnten.
Wir haben in den letzten Tagen und werden das auch noch bis zur letzten Stunde rüberbringen, dass die AfD keine Alternative ist, sondern eigentlich ein Sammelbecken von Protestlern, die allerdings völlig missverstehen, dass eine Landtagswahl nichts mit Problemen in Europa oder in der Welt zu tun hat.
Die Linke scheint nicht von der Polarisierung der Flüchtlingsdebatte durch die AfD zu profitieren. Obwohl sie zweitstärkste Kraft werden könnte, liegt eine Regierungsbeteiligung in weiter Ferne. Für Wolf Gallert ist es bereits der dritte Versuch, die Staatskanzlei zu erobern.
Ich kämpfe natürlich auch mit jeder Stimme für die Linke gegen einen Durchmarsch der AfD. Aber ich habe mich bei Weitem nicht davon verabschiedet, dass es eine rot-rot-grüne Mehrheit in diesem Land Sachsen-Anhalt geben kann und eigentlich ja unbedingt auch dringend geben muss.
Auch die SPD gibt sich kämpferisch. Doch den Genossen um Spitzenkandidatin Katrin Budde droht ein Desaster. Sie sind auf 14% abgesackt, trotz prominenter Schützenhilfe aus der Zentrale. Das Regieren in Magdeburg dürfte schwerer werden. Die Grünen würden gern mit ins Boot, aber dazu müsste die Partei die 5%-Hürde meistern. Auch der Einzug der FDP ins Parlament ist ungewiss. Bleibt die AfD. Umfragen sehen sie bei 18%, das wäre bundesweiter Rekord. Im Wahlkampf punktete die AfD mit rechtspopulistischen Parolen, spielte mit den Sorgen der Menschen. Zwar hatte Spitzenkandidat André Pockenburg mehrfach Ärger mit der Justiz, die Anhänger scheint es nicht zu stören. Aber egal, ob zweit- oder drittstärkste Kraft im Land, keine der anderen Parteien will sich mit der AfD einlassen.
Zur Stimmungslage vor den 3 Landtagswahlen am Sonntag finden Sie ausführliche Hintergründe auf tagesschau.de. Die Gegner der umstrittenen Justizreform in Polen bekommen Unterstützung von Rechtsexperten des Europarates. Das Gesetz würde den Rechtsstaat gefährden, warnen die Fachleute der sogenannten Venedig-Kommission. Zugleich forderten sie die national-konservative Regierung auf, die Entscheidungen des Gerichts zu achten. Kritisiert wird unter anderem, dass Klagen künftig chronologisch nach Eingang bei Gericht abgearbeitet werden sollen und nicht nach Bedeutung.
Das Gutachten der Venedig-Kommission, verheerend für die polnische Regierung. 25 Seiten verfassten die international renommierten Verfassungsrechtler, Seiten voller Einwände gegen die Justizreform in Polen. Es ist in Polen wirklich ein Problem, dass das Verfassungsgericht nicht effizient arbeiten kann. Denn es ist ja eigentlich seine Aufgabe, Wächter der Verfassung zu sein. Für das polnische Verfassungsgericht bedeutet das Gutachten Rückendeckung. Gerade hatte es die Justizreform abgelehnt, das allerdings erkennt die polnische Regierung nicht an. Ein Gerichtsurteil einfach nicht respektieren, auch das kritisierte die Venedig-Kommission heute hart. Die polnische Regierung aber bleibt unnachgiebig, das Gutachten sei nicht akzeptabel. Es ist extrem einseitig, politisch motiviert und geht über den zu untersuchenden Bereich weit hinaus. Seit Tagen protestieren sie gegen den Umgang mit dem Verfassungsgericht. Es drohe Anarchie, wenn die Regierung das Recht nicht respektiere. Es kann verheerende Folgen haben, wenn sich die Regierungspartei einfach über das Gesetz stellt. Wer weiß, wie es weitergeht. Irgendwann wird die Wahl abgeschafft oder die Verfassung zertreten. Auch von einer drohenden Diktatur sprechen Vertreter der Opposition. Aber die andere Wahrheit ist auch, viele Polen haben kein Problem mit der nationalkonservativen Politik. Bei einer aktuellen Umfrage erhielt die Regierungspartei am meisten Zuspruch.
Der türkische Präsident Erdogan hat dem Verfassungsgericht seines Landes gedroht. Es hatte vor 2 Wochen die Freilassung 2 Journalisten angeordnet. Er hoffe, dass das Gericht keine Entscheidungen mehr treffe, mit denen die Frage nach seiner Existenz und Rechtmäßigkeit gestellt werde, sagte Erdogan. Menschenrechtler werfen Erdogan vor, er schränke die Medienfreiheit in der Türkei immer mehr ein.
An der griechisch-mazedonischen Grenze harren weiter tausende Flüchtlinge in Schlamm und Kälte aus. Nach offiziellen Angaben haben mehrere hundert Menschen das Aufnahmelager Idomeni verlassen. Dort befinden sich noch mehr als 12.500 Flüchtlinge. Lebensmittel sind knapp. Die Migranten werden aufgefordert, sich in andere, besser ausgestattete Lager südlich der Grenze sowie im Raum Athen zu begeben, so die griechische Regierung. Gewalt wolle man aber nicht anwenden.
Das 5. Jahr des Krieges in Syrien sei das bisher schlimmste seit Ausbruch des Konflikts gewesen. Dieses Fazit ziehen 30 Hilfsorganisationen in einem gemeinsamen Bericht. 2015 seien mindestens 50.000 Menschen getötet worden. 1,5 Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nach wie vor gäbe es Städte, die von jeglicher Versorgung abgeschnitten seien. Vor allem Familien mit Kindern litten unter der Gewalt.
SOS rettet unsere Seelen. Kinder in Daraya bei Damaskus bilden diese alarmierenden Buchstaben mit ihren Körpern. Noch immer wird ihr Dorf belagert. Kein Hilfstransport hat Daraya je erreicht. Die Eingeschlossenen leiden trotz Waffenruhe. Syrische Armee und russische Luftwaffe hatten Daraya bombardiert, da sich dort angeblich fast nur islamistische Milizen aufhalten. Die in London zugesagten Finanzmittel der Weltgemeinschaft fließen bisher nur spärlich. Das UN-Kinderhilfswerk etwa hat weniger als 10% der versprochenen Gelder erhalten. Kritik von Seiten der UN. Wir von den humanitären Hilfsorganisationen sind nicht glücklich darüber, da wir mit dem Geld jeden Tag Leben retten. Die Pünktlichkeit, mit der die Gelder weitergegeben werden, ist von entscheidender Bedeutung. Auf der Londoner Geberkonferenz Anfang Februar hatte die internationale Gemeinschaft 9 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe gespendet, mehr als jemals zuvor in einer einzelnen Krise. Trotz der aktuellen Verzögerung gibt es eine gute Nachricht. Von der ersten Geberkonferenz in Kuwait im Jahre 2015 bis heute sind 96% der damals zugesagten Finanzmittel tatsächlich geflossen. Das ist schon eine ziemlich gute Quote. Für Kinder ist das Bürgerkriegsland Syrien derzeit der weltweit gefährlichste Ort, sagen die Vereinten Nationen. Und die Menschen brauchen Hilfe nicht irgendwann, sondern jetzt.
Vier Monate nach den Terroranschlägen von Paris gibt es neue Erkenntnisse zu den mutmaßlichen Attentätern. Einige Namen finden sich in den Dokumenten der Terrormiliz Islamischer Staat, über die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichtet hatten. Bei den Anschlägen in der französischen Hauptstadt waren im vergangenen November 130 Menschen getötet und mehr als 350 verletzt worden.
Bevor diese drei Männer sich radikalisierten, arbeiteten sie in ihrer Heimat in Frankreich als Busfahrer und Bauarbeiter. Am 13. November 2015 gehörten sie dann zu den Attentätern von Paris. Jetzt wurden ihre Namen in den Akten des sogenannten Islamischen Staates gefunden. Sami Amimour, Omar Ismail Mostefai und Faoud Mohamed Agat. Sie alle reisten Ende 2013 und 2014 gemeinsam mit weiteren französischen Dschihadisten und deren Familien in Syrien ein. Die in den Akten dokumentierten Schleuser und Kontaktpersonen, ein Glücksfall für die Ermittler, denn
sie wissen oft nicht, wer die Rekrutierer sind. Oder wenn sie es wissen, dann können sie es nicht beweisen. Und die große Hoffnung ist jetzt, dass man über diese Personalbögen an die Leute kommt, die in Frankreich, die in Deutschland oder auch in Großbritannien die jungen Leute nach Syrien geschickt haben.
Ein Ende Januar veröffentlichtes Video zeigt einige der Pariser Attentäter gemeinsam bei Schießübungen und beim Enthaupten von Menschen. In dem Film drohen sie Frankreich. Bei ihrer Ankunft hatten die Männer beim IS angegeben, als Kämpfer einsetzbar zu sein, nicht als Selbstmordattentäter. Bei den Anschlägen in Paris töteten sie 130 Menschen. Von der Auswertung der Akten erhoffen sich die Sicherheitsbehörden Hinweise auf weitere mögliche Täter und Hintermänner. Die französischen Behörden vermuten schon länger, dass es mehr Beteiligte an den Anschlägen gab als bislang bekannt.
Japan hat heute der Opfer des Tsunamis und der Atomkatastrophe von Fukushima vor 5 Jahren gedacht. Mehr als 18.000 Menschen waren ums Leben gekommen. Ein gewaltiges Beben hatte damals eine riesige Flutwelle ausgelöst. Auch das AKW Fukushima wurde überschwemmt. Es kam zur Kernschmelze. Große Mengen radioaktiver Stoffe wurden freigesetzt.
Sie heißt die Wunderkiefer. Der Baum, der stehen blieb an jenem 11. März 2011. Stummer Zeuge einer unermesslichen Naturkatastrophe. Japan vereint im stillen Gedenken an die mehr als 18.000 Toten und Vermissten des Tsunami. Es fühlte sich lang an und kurz zur selben Zeit, aber tatsächlich ging es schnell. 5 meiner Freunde, mit denen ich jeden Tag Tee getrunken habe, alle tot. Seitdem habe ich Magenprobleme und bin krank. Stärke 9,0. Japan erzittert beim Seebeben unter dem Pazifik. Die erste Welle erreicht das Festland nach einer halben Stunde. Es folgt eine zerstörerische Flut, ein gewaltiger Tsunami, der die Küsten der Region Tohoku verwüstet. Nur wenige Stunden später setzt die Kernschmelze ein im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Teile der Präfektur Fukushima werden evakuiert. Wenn ich an die Menschen denke, die noch heute wegen des Atomunfalls heimatlos sind, so empfinde ich großes Leid. So Kaiser Akihito, der mit Hinterbliebenen und geladenen Gästen in Tokio der Opfer gedenkt. Einige hundert Atomgegner nutzen den Jahrestag heute zum Protest gegen die Atompolitik der Regierung. Vor 5 Jahren noch waren es über 100.000.
Den Titel verloren, aber Bronze gewonnen. Die deutschen Biathletinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Oslo Platz 3 in der Staffel belegt, hinter der starken Konkurrenz aus Norwegen und Frankreich.
Die Titelverteidigung ist den deutschen Damen nicht gelungen. Bronze ist trotzdem ein großer Erfolg. In einem hochklassigen Rennen hat Franziska Preuß Pech, als sie kurz nach dem Start stürzt. Sie kann aber als 7. an Franziska Hildebrand übergeben. Die Älteste im deutschen Team schiebt die Staffel durch exzellentes Schießen auf den 2. Platz. Die 3. Maren Hammerschmidt zeigt ebenfalls ein starkes Rennen und hält den 2. Platz für das deutsche Team. Laura Dahlmeier als Schlussläuferin trifft zwar alle 10 Scheiben, kann aber heute läuferisch nicht mit der Norwegerin und der Französin mithalten. Gold also für den Gastgeber vor Frankreich und dem deutschen Team.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 12. März.
Ein kleines Höhentief zieht über den Osten in die Mitte Deutschlands. Dabei gelangt weiter kühle und recht feuchte Luft zu uns. Heute Nacht fällt im Osten örtlich etwas Regen oder Schnee. Sonst ist es meist trocken und neben Wolkenfeldern zum Teil klar. Morgen halten sich im Osten und am Alpenrand oft dichte Wolken. Gelegentlich regnet oder schneit es etwas. Im übrigen Land ist es teils aufgelockert mit Sonnenschein, teils dicht bewölkt. In der Nacht Tiefstwerte um 0, bei klarem Himmel bis minus 5 Grad. Morgen werden im östlichen Bergland 1, im Breisgau bis zu 10 Grad erreicht. Am Sonntag in der Südosthälfte viele Wolken, örtlich etwas Regen oder Schnee, sonst zum Teil freundlich. Am Montag Sonne, Wolken und meist trocken, Dienstag mancherorts etwas Regen oder Schnee, sonst wenig Änderung.
Um 21.45 Uhr meldet sich Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Hauptstadtflughafen BER, Querelen ohne Ende und Weltkulturfestival. Millionen Menschen feiern in Neu-Delhi. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.